Wir stehen noch so ziemlich am Anfang des neuen Jahres. Wir wissen noch nicht genau, was das Jahr alles bringen wird. Was wir wissen, wir befinden uns in einer weltweiten Krise. Vielleicht auch erst am Anfang dieser Krise. Das letzte Jahr hat mit einem Lockdown geendet und dieses Jahr fängt mit dem Lockdown an. Und ich habe gelesen, jede Woche Lockdown kostet unsere Wirtschaft in Deutschland so um die 3,5 Milliarden. Insgesamt hat unsere Volkswirtschaft schon so um die 200 Milliarden Euro verloren. Laut einem Experten, andere schätzen es noch höher ein. Ich habe auch gelesen, wir werden 600.000 Arbeitsplätze verlieren. In Deutschland, in Großbritannien über 800.000, Argentinien 4 Millionen, in den USA sind 9,4 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen und die amerikanische Wirtschaft wird über die 2 Jahre geschätzt 3,2 bis 4,8 Billionen US-Dollar verlieren aufgrund dieser Corona-Krise. Das Defizit in Amerika ist so ungefähr um 200 Milliarden Dollar gestiegen im letzten Jahr. Ich habe auch gelesen, ein norwegischer Staatsfonds, das ist der größte Fonds der Welt, der hat wegen Aktienturbulenzen im letzten Jahr 1,3 Billionen Euro verloren. Was immer das genau für uns bedeuten wird, wir sind vielleicht in der größten Krise seit den 30er Jahren, wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Und die Auswirkungen kommen erst, die spüren wir wahrscheinlich noch gar nicht. Also Arbeitslosigkeit, was heißt das für unsere Renten, Wohlstandseinbußen. Und die Frage ist, wo wird das hinführen? Wird das zu sozialen Spannungen führen auch? Ich meine, die Gesellschaft ist schon jetzt gespalten, was diese Corona-Maßnahmen betrifft, die einen sind dafür, die anderen sind voll dagegen, Menschen pöbeln einander an im Supermarkt, der Abstand eingehalten ist oder nicht. Selbst in der Gemeinde können wir diese Spannungen spüren manchmal. In den letzten Wochen verrückt, wenn wir in die USA schauen, die politischen Spannungen, die dort sind, also so ungefähr 50-50 die Gesellschaft gespalten zwischen einem politischen Lager und dem anderen politischen Lager. Und wirklich dieser Hass, dieser Mangel an Wohlwollen, auch Gewaltbereitschaft von Extremen auf beiden Seiten, die da ist, das ist erschreckend. Ich fand es besorgniserregend, was wir die letzten Wochen da beobachten konnten. Und dann, wenn ich an letztes Jahr denke, die Entwicklungen in der EU in Richtung Öffnung für die Sterbehilfe in den letzten Monaten. Wird der Druck steigen auf alte Menschen und auf kranke Menschen, sich die Kugel zu geben oder sonst irgendeinen Schuss, um nicht zu Last zu fallen? Werden Frauen Druck spüren, ihre Kinder abzutreiben? Wir haben jetzt schon einen Holocaust von mindestens 100.000 Kindern, die jedes Jahr umgebracht werden, bevor sie geboren werden in unserem Land. Wie wird es werden? Haben wir aus der Geschichte gelernt? Ich meine, es wurden schon einmal Öfen gebaut, um Menschen zu verheizen in unserem Land. Menschen waren gewillt, ihre Freiheit zu opfern, auch das Leben von anderen zu opfern, um ihren Wohlstand zurückzuerlangen in einer Zeit der Krise. Auch bereit, extreme, diktatorische Menschen, die es nicht gut meinen, an die Macht zu wählen, um ihren Wohlstand zurückzubekommen oder zu bewahren vielleicht. Und ich will nicht schwarz malen, ich weiß nicht, was kommen wird. Ich bin eigentlich prinzipiell eher optimistisch eingestellt von meiner Persönlichkeit her. Ich glaube, auch als Christ bin ich prinzipiell Optimist. ich weiß, ultimativ, was die Zukunft anbelangt. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde in seiner Herrlichkeit. Aber es scheint mir ein Faktum zu sein, dass wir auf eine schwierige Zeit zusteuern in unserem Land, auch weltweit gesehen, Zeiten, die Verzicht erfordern werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen in unserem Land fähig sind, gut damit umzugehen. In unserer zunehmend postchristlichen Kultur, wo dieser christlich-jüdische moralische Konsens verloren gegangen ist, der uns die Menschenrechte gebracht hat, der uns im Westen groß gemacht hat. Wir haben letztes Jahr auch miterlebt, wie ein Pastor in Deutschland mundtot gemacht wurde und im Gefängnis droht, weil er bibeltreue Positionen vertreten hat. Auch wenn ich die Art und Weise, wie er das gesagt hat, nicht gut finde. Meinungsfreiheit zu moralischen Themen ist da jetzt schon ein Stück weit eingeschränkt. Und ich meine, global gesehen leben wir noch immer auf der Insel der Seligen hier. Obendorf hat jetzt den neuen Weltverfolgungsindex herausgebracht diese Wochen und hat wieder festgestellt, dass die Intensität der Christenverfolgung global gesehen zugenommen hat. 309 Millionen Christen sind einem sehr hohen bis extremen Maß der Verfolgung ausgesetzt. Vor allem in islamischen Ländern, in atheistisch-kommunistischen Ländern, aber auch in Indien, wo die Hindu-Nationalisten sie bedrohen. Ich habe einen Artikel hier auf der Webseite von Open Doors über China gelesen, wo die Überschrift war, wer Gott über Xi Jinping stellt, der muss mit Bestrafung rechnen. Wenn du in Nordkorea erwischt wirst, dass du an Jesus glaubst, dann droht dir die Todesstrafe auf der Stelle oder Arbeitslager bis zum Tod. Das ist die Realität für Geschwister, zigtausende Geschwister von uns. Und ich meine, Gott sei Dank, wir sind weit davon entfernt, aber ich glaube, auch wir müssen uns die Frage stellen, was, wenn unsere Nachfolge Jesu anfängt, wirklich kostspielig zu werden? Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist, wie krisensicher, wie feuerfest ist dein Glaube? Wir studieren gerade durch das sehr aktuelle Buch Daniel, Alten Testament, und wir werden auf diese Frage gestoßen durch drei Freunde von Daniel, die konfrontiert waren mit dem Feuerofen. Wir werden gleich sehen. Lasst uns lesen hier, Kapitel 3, Vers 1. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold, also der mächtigste Mann der Welt, der Herrscher der Welt, stellt ein Götterbild auf, also es geht um eine Statue hier. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen, also 10-mal so hoch wie breit, 30 Meter hoch ungefähr, 3 Meter breit. Mach mal das Bild rein. Ich habe euch so ein Bild mitgebracht von einem Künstler, der versucht hat, sich das vorzustellen, wie es vielleicht ausgesehen hat. Andere denken, dass es vielleicht mehr so ein Obelisk war. Wir wissen es nicht, wie es genau ausgesehen wird. Wahrscheinlich war es aus Holz mit Gold überzogen. Was interessant ist, in der Ebene Dura, das ist so ungefähr 9 Kilometer südlich von dem alten Babel, wurde ein großer quadratischer Sockel gefunden. Vielleicht war der ja das Fundament für dieses Standbild, also ein großer Sockel inmitten eines weiten, großen Feldes. Was ich interessant finde an dieser Statue, wir haben ja letztes Mal gesehen, wie der König Nebukadnezar im Traum eine große Statue gesehen hat. Und durch diesen Traum hat Gott ihm die 4 Weltreiche präsentiert, die am Ende, also die antiken Weltreiche, die am Ende vom Reich Gottes abgelöst werden. Und er, Nebukadnezar und das babylonische Reich, die waren das Haupt aus Gold. Und ich finde es interessant, dass er dieses Standbild hier ganz vergolden hat lassen. Vielleicht war das so eine Rebellion in seinem Herzen gegen diesen Traum, der ja eine Offenbarung von Gott war, dass Nebukadnezar gesagt hat, nee, ich, mein Reich, meine Herrlichkeit soll für ewig bestehen bleiben. Babylon für immer. Ging um die Erhöhung des Königs natürlich durch dieses Standbild. Vers 2, und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, das waren die Statthalter über die großen Provinzen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Also ein Einweihungsfest, würden wir sagen. Eigentlich ging es um die Weihe an den König, an den Führer, wenn wir so sagen wollen. Und oft wurde ja Religion missbraucht von den Mächtigen, politisch missbraucht für ihre Zwecke. Nebukadnezar war eigentlich so ein Kerl, der hat vor allem so an sich geglaubt, ne? War sehr arrogant, vielleicht sogar säkulär, könnten wir sagen. War so einer, der war religiös, weil es ihm genützt hat. So ähnlich wie in Amerika heute, ne? Alle US-Präsidenten sind Christen, weil es ihnen politisch nützt. Selbst die, die dafür sind, dass Babys noch bei der Geburt ermordet werden können. Aber dann sagen sie, hey, God bless America. Unverständlich, wie ein Christ so eine Position beziehen könnte. Aber ist nicht unser Thema. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter der Berater. Die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Also ein Massenaufmarsch von allen Obersten, allen Ordnungen der Gesellschaft. Vielleicht waren die sogar in Blöcken aufgestellt. Ich habe, wenn ich das lese, immer so dieses Bild vor Augen dieser inszenierten Massenveranstaltungen der Nazis oder von mir aus in Nordkorea oder China, in Russland, wo die Leute so blockweise aufgestellt sind. Und es gab hier eine ganze Choreografie von dem Ganzen. Der Herold, der Regierungssprecher, rief laut, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, also wenn die Kapelle spielt, sollt ihr niederfallen und vor dem goldenen Bild euch niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Also Anbetung des Staates, Anbetung des Machthabers, Weihe an den absolutistischen Führer, Treueeid war gefordert, war auch ein Offenbarungseid. Der König wollte wissen, wer ist für mich, wer ist mit mir, so ein öffentliches Bekenntnis zum Führer. In der DDR gab es die Jugendweihe, ne, die alle mitmachen sollten, die Weihe an den Staat, an den Sozialismus. Und es gab eine Konsequenz, die wurde den Leuten vor Augen gehalten. Wer sich weigert, der setzt sein Leben aufs Spiel. Der Ofen wurde angeheizt. Wahrscheinlich hatte der im Normalfall eine andere Funktion, vielleicht Erzgewinnung oder so, aber die haben ihn halt auch zur Hinrichtung verwendet. Mach mal ein Bild rein, das nächste. Wir wissen auch nicht genau, wie der ausgesehen hat. Aber so ähnlich hat sich jemand vorgestellt. Also war wahrscheinlich ein Ofen, der irgendwo oben offen war und dann vorne ein Fenster hatte. Wahrscheinlich war es eher so eingegraben, dass man hochgehen konnte und oben Brennbares reinwerfen konnte oder halt Menschen reinwerfen konnte. Ich weiß nicht, wer von euch, es gibt so einen alten Film über Daniel. Und da sagt der König Nebukadnezar zu den rebellischen drei Juden, die wir gleich sehen werden. Er sagt, was machen wir mit dem, was wir biegen wollen? Oder was wir beugen wollen? Ha, wir tun es ins Feuer. Und dann werden die da reingeworfen. Also wir haben diese riesige, goldene Götzenstatue, dieses Götzenbild, dieser Obelisk. 30 Meter hoch. War wahrscheinlich von der Stadt Babel aus zu sehen. Hat geleuchtet in der Sonne. Da war der König, der Herrscher der Welt, wahrscheinlich auf einem Podest, auf einer Bühne, die sie für ihn aufgebaut haben. Da war die Musikkapelle. Da stand der Ofen als Drohkulisse. Und die Massen werden manipuliert durch Angst. Kennen wir doch aus der Geschichte, oder? Und die Vertreter des ganzen Reiches sind aufgereiht und die müssen hier ihren Offenbarungseid auf den König, auf den Staat, auf den Führer bekennen, sonst setzt was, ne? Sie werden hier genau instruiert, was sie tun sollen. Also wenn ihr diese Kapelle hört, sollt ihr euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Vers 6, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hören, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Alle machen mit. Heucheln zumindest Unterwerfung und Begeisterung, so wie in Nordkorea auch, aus Angst. Die Menschen haben Angst. Alle machen mit. Alle? Nee, nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen, gell? Die Bonhoeffers und Solzhenitsyns, wie sie alle heißen, die Dissidenten nennen wir sie heute. Eine kleine Minderheit, die bereit ist, den Preis zu bezahlen. Für die Freiheit, für die Wahrheit. Aber die Mehrheit macht mit. Die Mehrheit heuchelt Untergebung aus Angst, etwas zu verlieren. In dem Fall das Leben zu verlieren. Oder vielleicht ist es das Recht auf Ausbildung, auf irgendeine Berufskarriere, auf irgendeine Position, auf Ansehen, Posten. Ich habe mal ein Interview gehört mit Theo Lehmann, der erzählt hat, dass seine Töchter nicht studieren dürften, weil sie Christen waren in der DDR, weil sie halt blöderweise die Kinder von dem Pfarrer waren, der das Evangelium gepredigt hat. Naja, so funktionieren autoritäre Systeme. Gibt es das auch bei uns? Werden auch bei uns in unserer Kultur Statuen aufgestellt, sozusagen? Ja, vielleicht nicht so hohe und so große und es kostet dich gleich dein Leben. Aber gibt es das bei uns? In den Naturwissenschaften von mir aus, die Evolutionstheorie. Wenn du die hinterfragst, bist du out. Da ist vorbei mit deiner akademischen Karriere, mit deinem Ruf. Oder wie ist es, das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen? Wenn du das als Unrecht anprangerst, wirst du angepöbelt vielleicht, wie die Menschen, die jedes Jahr auf dem Marsch für das Leben mitgehen, die mit weißen Kreuzen in der Hand, die erinnern sollen an die getöteten Kinder, schweigend durch Berlin ziehen. Und sie werden angeschrien und angespuckt und mit Eiern beworfen von einem Mob. Und so Sprüche, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Also purer Hass. Wie es mit Ärzten und Krankenschwestern, die nicht mitwirken wollen bei Abtreibungen. Kriegen den Job gar nicht oder verlieren ihren Job, weil sie nicht mitmachen wollen, obwohl sie eigentlich das Recht dazu hätten. Wie ist es, wenn du dich nicht vor dem Gender Mainstreaming beugst in unserer Kultur? Kriegst du zunehmend keinen Job mehr, gell? Vor ein paar Jahren, gell, der Italiener, der Buttiglione, glaube ich, hat er geheißen, der den EU-Kommissarposten bekommen sollte, er hat ihm den Posten gekostet, weil er zu konservative Ansichten hatte, was Familienpolitik anbelangt. Was ist, wenn der Chef die Quartalsziele aufstellt und fordert, dem alles unterzuordnen? Deine Familie, deine Wochenenden, den Gottesdienst, deine Freizeit. Was passiert, wenn du sagst, nee, Gott und meine Familie kommt aber zuerst? In Wahrheit haben wir heute dieselben Götzen wie die Menschen damals auch. Wir stellen keine Statuen mehr auf, aber im Prinzip sind die Götzenbilder ja nur Symbole für bestimmte Lebensstile, ne? Also wenn du Sex ohne Verantwortung haben wolltest, dann bist du halt in den Tempel der Astarte gegangen oder der Aphrodite oder der Venus, da waren die Tempelprostituierten und hast da deine Lust ausgelebt. Und dann, wenn ungewollte Kinder gezeugt wurden, dann bist du in den Tempel des Baal oder des Bel gegangen. Da wurden die Kinder geopfert. Der war ein Fruchtbarkeitsgott, der Wettergott, Gott des Erfolges in der Agrargesellschaft, könnten wir sagen. Und passiert es heute noch, dass Kinder geopfert werden auf dem Altar des Erfolges? Hat sich nichts geändert, oder? Wenn du saufen wolltest, gingst du halt in den Tempel des Bacchus oder Dionysos. Also es ging bei diesen ganzen Götzendiensten eigentlich darum, so deine eigenen fleischlichen Begierden auszuleben. Einfach tun zu können, was immer du tun willst. Und so ticken die Leute auch. Hey, ich will mein eigener Gott sein, ich will mein eigener Herr sein. Und hey, ihr Christen mit eurer Moral, mit euren Moralvorstellungen, ihr steht im Weg. Vielleicht gibt es auch intellektuelle Statuen, oder? Relativismus, Subjektivismus. Hey, du wirst ausgelacht, wenn du an was Absolutes glaubst. Wenn du an Gott glaubst. Hedonismus, Materialismus, Weltanschauungen. Heute wie damals, beugt euch davor, war die Aufforderung. Wie gehen wir als Nachfolger Christi um, wenn diese Statuen aufgerichtet werden in unserer Kultur? Nein, wir brauchen feuerfeste Christen, die zu Gott stehen, selbst wenn es was kostet. Denen es wichtiger ist, Gott zu lieben und zu ehren als die Ehre von Menschen, die ihn mehr lieben als ihr eigenes Leben sogar. Die nicht mitlaufen, die nicht mitmachen, die aufstehen gegen Unrecht für die Wahrheit. Und wir werden sehen hier, es gab drei Männer in Babel, Verwalter der Provinz Babel, die gesagt haben, wir machen nicht mit. Die waren erstmal gar nicht dabei. Aber dann wurden die verpfiffen, angekreidet, denunziert, verleumdet von ihren eifersüchtigen Kollegen. Gibt es sowas heute auch? Hey, die Kollegen, die waren sauer darüber, dass der König die drei Juden, die drei Ausländer über die Provinz Babel gesetzt hat, über sie gesetzt hat eigentlich auch. Scheint, dass Daniel persönlich nicht in Babel war zu der Zeit. Wird hier nicht erwähnt in diesem Kapitel, vielleicht war er im Auftrag des Königs unterwegs, irgendwo anders weg. Lass uns weiterlesen im Vers 8. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar: König, lebe ewig, Schleim, Schleim. Du König hast den Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wie oft wird denn das wiederholt hier, gell? Aber so funktioniert Massenmanipulation. Dasselbe immer wieder den Leuten reinzudrücken. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Übrigens, das sind historische Personen. Es wurden Inschriften gefunden, babylonische Inschriften mit den Namen dieser drei Männer. Vers 13, da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht, also verhaftet. Und sie haben sie vor den König gebracht. Mächtigsten Mann der Welt. Da standen sie, die Massen. Alle haben gekuscht, weil sie nicht verheizt werden wollten. Aber es gab drei Männer, die gesagt haben, ich mache da nicht mit. Ich mache da nicht mit. Widersetzen sich dem König. Widersetzen sich dem Führer. Dem Staat. Und was passiert? Der König kann damit nicht umgehen, der zuckt aus. Stell dir mal vor, dass einer aufsteht und Nein sagt zu Hitler oder zu Kim Jong-un. Damit können die Kerle nicht umgehen. Der König zuckt aus hier. Voller Zorn und Wut lesen wir hier. Und Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, man muss es dem König zugute halten, dass er nochmal nachgefragt hat. Gell? Dass er sie persönlich gefragt hat, dass er nicht einfach draufgehaut hat auf sie mit den Infos, die er von anderen über sie gehört hat, die schlechte Nachrede. Tratsch ist so tödlich. Und es kann passieren, dass dir irgendjemand über jemanden, den du noch gar nicht getroffen hast, irgendwas Schlechtes erzählst und wenn du ihn dann triffst, hast du schon eine Meinung über ihn und er ist schon unten durch, einfach wegen dem, was wer anderer erzählt hat. Und es ist überführend, oder? Wenn die Welt christlicher handelt als so mancher Christ. Und ist vielleicht nicht ganz so der Kontext, aber ich muss mal wieder ein Thema ansprechen. Als euer Pastor. Und wenn es nicht betrifft, dann muss ich ja nicht angesprochen fühlen. Aber ich muss das wieder mal sagen. Ich habe in den letzten Wochen wieder viel zu viel mitgekriegt, wie Geschwister schlecht über andere Geschwister reden. Und das ist nicht okay. Wenn du ein Problem hast mit jemandem und du reibst dich mit ihm oder mit ihr, und das ist normal, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, was einer sagt oder tut von deinen Brüdern oder Schwestern, das biblische Modell ist, dann geh persönlich hin zu ihm oder zu ihr und red unter vier Augen. Direkt. Punkt. Keine andere Option. Und wenn dich nicht traust oder dir das unangenehm ist, dann okay, dann schluck's runter und halt den Mund, behalt's für dich. Das sind die zwei Optionen, die du biblisch gesehen hast. Aber es ist nicht okay, stattdessen zu einem Dritten zu gehen und sich bei dem auszukotzen und sich aufzuregen über den Bruder oder die Schwester. Und das kann man auch sehr gut geistlich tarnen, irgendwie so als Gebetsanliegen oder so. Hey Leute, das ist tödlich, besonders in dieser Zeit der Corona-Krise, wo wir sowieso auf Distanz sind alle und man sich nicht so ständig sieht und man sich mal schnell nach dem Gottesdienst aussprechen kann. Und sagen kann, hey komm, lass uns mal persönlich drüber reden. Leute, das muss aufhören, das ist nicht okay, das ist tödlich. Und die Auswirkungen sind nicht gut. Es gibt Menschen, die Wegrennen, es vertreibt Menschen. Und das ist nicht in Ordnung. Also red nicht über wem Dritten. Hör auf zu tratschen, Punkt. Das ist die Ermahnung heute. Und wenn dir jemand was erzählt über einen anderen, der nicht da ist, dann stopp ihm. Gerade da und sag, hey, bin die falsche Person, geh persönlich zu ihm. Hey, wenn er Hilfe braucht, okay, dann bin ich da, um zu vermitteln. Das ist biblisch gesehen der nächste Schritt. Wenn die zwei nicht zurechtkommen, na, dann nimm noch einen Dritten dazu. Aber so gehen wir richtig biblisch damit um. Und ich möchte euch sehr, sehr herzlich bitten, das zu beherzigen. Wir können uns das nicht leisten, gerade in diesen Zeiten, dass wir gegeneinander kämpfen. Wir sind im selben Leib. Und wie gesagt, es ist normal, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben, dass wir uns reiben. Es ist auch gut, wenn wir aufeinander Acht haben und uns gegenseitig korrigieren. Aber lasst uns das richtig tun, persönlich, von Angesicht zu Angesicht, in der biblischen Art und Weise, nicht durch Tratsch. Das passt nicht zu Jesus, das passt nicht zur Gemeinde Jesu, das ist zerstörerisch. Okay? Das war das pastorale Wort an diesem heutigen Morgen. Lass uns weiterlesen. Vers 14. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und die ganze Kapelle, alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Ich glaube, der König, der hat den Jungs hier nochmal eine Chance gegeben. Ich glaube, eigentlich mochte er die, war beeindruckt von ihnen. Sehen aber auch hier, er war ein furchtbar überheblicher Kerl, der Nebukadnezar. Keine Gottesfurcht. Und was Nebukadnezar auf keinen Fall gemacht hätte, wäre diese Demütigung hinnehmen vor allen Versammelten seines Reiches, dass er sein Gesicht verliert. Nebukadnezar war einer, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen Herren neben mir. Das hat unser Gott auch gesagt, gell? Das ist das erste Gebot. Also der Herrscher, der Staat setzt sich hier an Gottes Stelle. Und es geht hier um das Beugen vor Gottes Willen oder vor Willen des Nebukadnezar. Die Frage ist, wer ist dein Herr? Wer ist dein Gott? Wofür lebst du? Und versetzt euch in diese drei Männer hier. Diesen unheimlichen Druck, unter dem sie gestanden sind. Da stand dieser Feuerofen, wie immer der genau ausgesehen hat. Da war der König, der mächtigste Mann der Welt, der Herrscher dieser Welt. Da waren ihre Konkurrenten, die Verleumder, die sie verpfiffen haben, die sie in die Panne hauen wollen. Und es stand hier alles auf dem Spiel. Gefahr, alles zu verlieren, ihre Position, ihr Ansehen, ihr eigenes Leben, ihre Familien, alles. Das war die Perspektive. Du beugst dich oder du wirst getoastet. Das war das erste Mal, dass den Juden angedroht wurde, in den Ofen zu gehen. Leider nicht das letzte Mal. Aber das war der Moment. Das war so ein Alles- oder Nichts-Moment. Lebensverändernde Entscheidung. Wie immer du dich entscheidest, nach der Entscheidung bist du nimmer dasselbe wie vorher. Vielleicht so eine Entscheidung, vor der Luther stand, als er hier vor dem Kaiser und dem päpstlichen Abgesandten hier vor Gericht stand. Widerrufst du oder es geht dir an den Kragen? Man kann sich ja mal persönlich fragen, wie würdest du dich entscheiden? verleugne Jesus, geh einen faulen Kompromiss ein, beug dich unter den Willen des Herrschers, unter das System, schwimm mit dem Strom, in dem alle schwimmen, oder du wirst alles verlieren. Wie würdest du antworten? Lass uns schauen, wie die drei Männer geantwortet haben. Vers 16. Wer bietet weniger? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Seht ihr, die waren schon entschieden. Die hatten gebahnte Wege in ihrem Herzen. Und wirklich diese Herrschaftsfrage, diese Frage nach dem höchsten Wert in unserem Leben und wer das Sagen hat im Leben, die haben wir hoffentlich bei unserer Bekehrung geklärt. Da haben wir Jesus als unseren Retter und als unseren Herrn angenommen. Da haben wir hoffentlich unser Kreuz auf uns genommen, uns selbst unseren Eigenwillen hingerichtet. Das ist der Anspruch Jesu. Wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Paulus sagt, ich bin der Welt gestorben und die Welt ist für mich gestorben. In Galater 2, Verse 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist mein Ist-Zustand und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in meinem Leib lebe, in meinem irdischen, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also ich lebe nicht mehr für mich selbst. Mein Leben gehört nicht mir. Ich bin erkauft von Jesus, ich gehöre ihm. Und Jesus hat gesagt, wenn du irgendjemanden oder irgendetwas mehr liebst als mich, also selbst Vater oder Mutter, dann bist du meiner nicht würdig. Ganz schön krass. Volle Hingabe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dieses Lied basiert auf den letzten Worten von einem Mann namens Nok Seng. Der hat im 19. Jahrhundert in Assam in Indien gelebt, hat sich zu Jesus bekehrt. Und das wurde nicht akzeptiert in seiner Kultur damals. Und der Häuptling seines Dorfes hat das ganze Dorf zusammengerufen und den Nok Seng und seine Familie und hat ihn dann mit der Hinrichtung gedroht. Und in der Situation hat er Nok Seng gesungen oder gesagt, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Und der Dorfvorsteher, der ist wütend geworden und er hat befohlen, dass sie seine zwei Kinder erschießen mit Pfeil und Bogen. Und was haben die getan? Und dann hat er zu ihm gesagt, wirst du jetzt deinen Glauben verleugnen? Du hast schon deine Kinder verloren und als nächstes wird deine Frau dran glauben. Und er hat die nächste Strophe gesungen oder gesagt, though none goes with me, still I will follow. Auch wenn keiner mit mir geht, werde ich trotzdem nachfolgen. Und sie haben seine Frau umgebracht vor seinen Augen. Und dann haben sie gesagt, jetzt hast du die letzte Chance, dein Leben zu retten. Und er hat gesagt, the cross before me, the world behind me, no turning back. Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Niemals zurück. Und sie haben ihn umgebracht. Das waren seine letzten Worte. Und angeblich haben sich auf dieses Zeugnis hin, dann letztendlich hat sich das ganze Dorf zu Jesus bekehrt. Wegen seinem Zeugnis, dass es einen Gott gibt, der den höchsten Wert hat. mehr wert ist sogar als mein eigenes Leben. Und ich persönlich, ich mag mir so eine Situation gar nicht vorstellen. Also okay, wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf hält und sagt, verleugne Jesus oder ich drücke ab, okay, drück ab, aber meine Kinder, meine Frau. Ich möchte nicht hochmütig sein und mich hier hinstellen und sagen, oh, kein Problem, ich könnte es, ich würde das machen, klar. Ich meine, ich hoffe, ich hätte die Gnade, so wie unser Bruder Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, der den Himmel offen gesehen hat und er gesehen hat, wie Jesus auf ihn wartet und in der Situation konnte sein Gesicht strahlen und er hatte die Gnade sogar zu beten für seine Mörder, die ihn hingerichtet haben. Ich meine, wenn du in so einer Situation bist, brauchst du eine ewige Perspektive, oder? Sonst wirst du es nicht durchhalten. Also bewerte solch schwierige Situationen nicht an dem König, der vor dir steht, wer immer er ist, oder an der Hitze des Feuers, sondern an dem ewigen Gott, dem ewigen Leben. Und warum wollen wir zu ihm stehen? Weil er zu uns gestanden ist. Er starb für dich. Jesus hat das Feuer des Gerichts für dich auf sich genommen, für deine Schuld. Jesus hat alles verloren. Sogar seine Klamotten haben sie ihm ausgezogen. Und Jesus hat sich nicht geschämt, nackt am Kreuz für dich zu sterben, sich zu Tode foltern zu lassen, um dich zu erlösen, weil er dich liebt. Er hat deinen Platz eingenommen. Und er hat dich davor gerettet, vor diesem Feuer. Und Paulus sagt, seine Liebe treibt uns. Das ist, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das, was mich antreibt. Und ich meine, was immer dir oder mir zustößt, ist geringer und kürzer als das, was Jesus passiert ist. Und ich meine, Jesus hat in einer ähnlichen Situation, in einer schlimmeren Situation eigentlich noch als diese Männer gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war völlig hingegeben. Und das sehen wir hier bei diesen drei Männern. Die waren nicht durch Angst zu manipulieren. Und damit hatte der König auch seine Macht verloren. Damit war seine Macht zu Ende. Seht hier, was die sagen. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten, Vers 16, und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. König, ob unser Gott uns rettet, wir wissen, dass er es kann, ob er uns rettet oder nicht, eines sollst du wissen, egal was passiert, egal was die Konsequenzen sind, wir werden uns nicht beugen. Wir werden unserem Gott treu sein. Paulus hat geschrieben, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Hey, du hast nur ein Leben. Wir haben jeder nur ein Leben. Wir investieren es besser gut. Hm? Für den, der es würdig ist, der es wert ist, für ihn zu leben. Und wisst ihr was? Wir sterben auch alle nur einmal. Und wenn es dazu kommen sollte, dass wir für ihn sterben müssen, dann ist wenigstens ein würdiger Tod des Wertes. Und vielleicht ist der Tod für ihn eine schnelle Kugel in den Kopf, vielleicht sogar manchmal einfacher als für ihn zu leben. Mit täglicher Ablehnung und täglich Spott und Schmach zu tragen für seinen Namen. Ich weiß nicht, jede Situation ist unterschiedlich. Aber wozu immer Gott dich berufen hat, und wir können uns das ja nicht aussuchen. Paulus sagt, Hauptsache er wird groß gemacht. Sei es durch Leben oder durch Sterben, Hauptsache Christus wird groß gemacht. Das war die Einstellung der Apostel. Das war die Einstellung dieser drei jüdischen Männer hier. Und wir können sagen, das war so ihre Glaubensreifeprüfung an diesem Tag. War nicht das erste Mal, dass sie ihre Entscheidung ausgelebt haben. Waren vorbereitet, waren treu im Kleinen. Wir denken an Kapitel 1, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht das unkoschere Zeug essen, was uns hier angeboten wird. Wir wollen da nicht mitmachen. Also Gott bereitet uns vor. Und ich würde auch sagen, in unserem Leben, warte nicht auf die eine große Prüfung in deinem Leben, die vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, sondern diese vielen kleinen Entscheidungen und Prüfungen, die wir haben, jeden einzelnen Tag. Man geht auch nicht am ersten Schultag gleich zum Abi, gell? Also gehorche Gott in den kleinen Dingen. Üb diese Geisteshaltung ein in deinem Leben, im Alltag. In kleinen Dingen gehorsam. Gebahnte Wege. Und dann, wenn vielleicht dieser große Tag kommt, dann ist es keine Frage mehr, wie bei den drei Männern auch. Und wir sehen hier, sie glaubten an die Souveränität Gottes. Sie sagen, Gott kann uns retten. Sie kannten Gott und sein Wort. Sie wussten, was richtig ist, was falsch ist. Gott hat gesagt, du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott will uns für sich selbst haben. Und dann hatten sie Unterordnung unter seinen Willen. Aber egal, ob er uns rettet oder nicht, du sollst wissen, wir werden uns nicht beugen, wir werden keinen Kompromiss eingehen. Unterordnung. Gegenteil von dieser Name it and claim it Theologie, die manche haben. Wenn du es nur im Glauben beanspruchst, muss Gott dir geben, was immer du willst, im Namen Jesu. Nee, selbst wenn Gott nicht tut, was wir uns wünschen, selbst wenn er uns nicht vor dem Feuer rettet, werden wir treu sein, sagen diese Männer. Und sie waren gewillt, für ihren Glauben, für ihre Überzeugungen zu leiden, zu sterben, Preis zu bezahlen, was immer das bedeutet in deinem Leben. Wie gesagt, uns geht es ja relativ gut, also unser Leben ist zumindest nicht akut bedroht, aber vielleicht heißt es, dass wir uns lächerlich machen vor anderen, dass sie ausgelacht werden. Vielleicht bedeutet es finanzielle Einbußen oder dass du einen Job verlierst. Vielleicht bedeutet es Einsamkeit ein Stück weit. Die Männer haben hier gar nicht abgewogen, gar nicht diskutiert, gar nicht relativiert irgendwo. Naja, wenn wir jetzt in den Ofen gehen und verbrennen, dann ist unser ganzer Einfluss weg. Wir haben so tolle Positionen, wir können so viel Gutes tun, so einen Einfluss haben für den Herrn. Hätten wir ja irgendwie hinbiegen können. Wir wissen, diese Statue ist ja nicht wirklich Gott. Ne? Ich meine, Gott kennt unser Herz. Wenn wir uns jetzt hier beugen, halt mitmachen und naja, man muss halt kleine Kompromisse eingehen. So haben die überhaupt nicht gedacht, diese Leute. Die standen auf für Gott, die standen auf für seine Wahrheit. Und das ist ja, was immer weniger Menschen bereit sind zu tun in unserer Gesellschaft. Wir sind da sehr, naja, egoistisch, hedonistisch, humanistisch. Wenn wir unsere Bequemlichkeit opfern sollen, da geht schon ans Eingemachte für uns. Und hey, wenn du das tust in dieser Welt, dann fällst du auf. Dann bist du ein Zeugnis, wie dieser Noxeng in seiner Kultur. Auf jeden Fall war es zu viel für den König Nebukadnezar. Der konnte damit überhaupt nicht umgehen. Vers 19, da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichtes änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Also von einer gewissen Wertschätzung vielleicht noch hier seinen Ministern über die Provinz Babel gegenüber zu blinden Wut und Hass. Ich meine, das war hier eine Demütigung vor dem König, vor allen versammelten Untertanen. Und er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Also so heiß wie möglich, heißt es auf gut Deutsch. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego, zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Oben reingeworfen, aus und vorbei. Oder? Nee, lass uns weiterlesen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antwortete und sagte zum König: Gewiss, König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleich dem eines Göttersohnes, eines Engels. Und die Ausleger diskutieren hier, ob es ein Engel war oder vielleicht sogar eine Erscheinung von Jesus beziehungsweise Gott selbst, der mit ihnen war im Feuer. Wie auch immer, wir haben diese Verheißung: Wenn du durchs Feuer gehst, du bist nicht allein. Jesus hat gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und in schwierigen Zeiten ist er uns oft besonders nahe. Den Märtyrern steht er besonders bei. Wir sehen das bei Stephanus. Und das ist unsere Hoffnung. Noch nie ist jemand für Jesus gestorben ohne seine Gnade. Wir können mit seinem Beistand rechnen. Noch nie hat jemand gelitten für Jesus ohne seine Gnade. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Und manchmal rettet Gott uns vor dem Feuer. Manchmal rettet Gott uns im Feuer, wie diese Freunde. Und manchmal rettet Gott uns durch das Feuer, wie den Stephanus, von hier in seine Herrlichkeit. Dann ist alles gut. Liegt in seiner Hand. Vers 26, da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt. Und ihre Mäntel waren nicht verändert, nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Das Einzige, was verbrannt war, das Einzige, was abgefallen war, waren ihre Fessel. Das, was sie gebunden hatte, von dem wurden sie befreit. Apostel Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief 4, wer im Fleisch, das heißt hier in diesem irdischen Leib, gelitten hat, für Jesus im Kontext, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Leiden für Jesus hat so einen reinigenden Effekt, das richtet uns aus. Glaubt ihr zum Beispiel, dass verfolgte Christen, sagen wir irgendwo im Nahen Osten oder so, dass die Zeit haben, übereinander zu tratschen? Und sich aufregen irgendwo über Kleinigkeiten, die Persönlichkeit von dem Bruder und sich dazu stören und was der gesagt hat. Und der, wenn der IS von Haus zu Haus geht und die Christen rausholt, denkt ihr, das ist da ein Thema bei denen? Ich glaube, im Feuer ist das nicht mehr wesentlich. Da ist kein Raum mehr für menschliche Eitelkeiten. Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Nee, da geht es ums Eingemachte, da geht es um Leben und Tod. Für uns, auch für die Verlorenen, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Unser Kampf ist ein ganz anderer, unser Feind ist ein ganz anderer. Wir sind im selben Team, wir müssen dem Bruder, der Schwester den Rücken frei halten. Wir stehen zusammen. Ich denke an Richard Wurmbrand, ein evangelischer Pastor in Rumänien unter Ceausescu, der 14 Jahre lang, glaube ich, im Gefängnis war für Jesus und gefoltert wurde für Christus, hat ein Buch darüber geschrieben. Ich hatte das Vorrecht, ihn in Wien mal persönlich zu hören, bevor er gestorben ist. Und er hat sich lieber foltern lassen, als die Namen von den Geschwistern zu verraten. Die sind zusammengestanden. Und am Ende von der Geschichte hat sich sogar der schlimmste Folterer bekehrt in dem Gefängnis, weil die Christen so ein Zeugnis waren. Und wir sehen es hier, Nebukadnezar ist beeindruckt, Vers 28. Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssen als nur ihren Gott. Also Nebukadnezar war beeindruckt von diesen Freunden, die Rückgrat hatten. Vor allem auch vor ihrem Gott. Sie hatten seinen Wert, seine Macht bezeugt. Vers 29, so ergeht nun von mir der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Das war Nebukadnezar, das war seine Kultur, das war sein Weg, der Weg der Welt. Jesus hat nie jemanden gezwungen zu glauben, können wir auch gar nicht jemanden zum Glauben zwingen, das ist auch überhaupt nicht Gottes Weg. Wir dürfen ihn bezeugen, aber wir wollen nie Druck ausüben in irgendeiner Art und Weise. Aber Standhaftigkeit verschafft uns Gehör. Ich denke an einen anderen rumänischen Pastor, der gesagt hat, die Leute hören mir zu, weil ich lieber gestorben wäre, als Kompromisse einzugehen. Also wir können lernen hier von unseren verfolgten Geschwistern. Am Ende sagt Nebukadnezar, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Sodann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Also wir können lernen von unseren Geschwistern, die verfolgt werden. Das, was wir hier lesen, das ist Realität für Tausende von unseren Geschwistern jeden Tag. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und was, falls es bei uns schlimmer werden sollte, falls Verfolgung zunehmen sollte? Sind wir bereit? Werden wir stehen? Wirst du stehen mit Jesus? Wirst du stehen mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Sind wir bereit? Ich glaube, wir können heute anfangen, an unserer Einstellung zu arbeiten, den Sinn Christi, unser Denken zu erneuern. Wir müssen zu dieser feuerfesten Mentalität zurück, zu diesem feuerfesten Glauben. Unser Herz, unseren Glauben feuerfest machen. Und das passiert durch eine kompromisslose, radikale Hinwendung zu Jesus und zu einer Abwendung von mir und meinen Eitelkeiten und faulen Kompromissen. Also lasst uns heute anfangen, das einzuüben, okay? Amen. Wenn ihr morgen in die Arbeit oder in die Schule oder gut, vielleicht Homeschooling gerade oder Studium geht, könnt ihr anfangen, das einzuüben. Treue, Gehorsam im Kleinen. Warum? Weil er ist es wert. Und er ist für uns durchs Feuer gegangen, weil er uns so sehr liebt. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese wunderbaren Vorbilder. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist. Dass du uns deinen Sinn, deine Einstellung schenkst, Vater. Dass wir als deine Nachfolger zusammenstehen und dich gemeinsam bezeugen. Denn du bist es wert, Herr, und noch so viel mehr Menschen sollen zu dir finden und dich mit uns anbeten. So leite uns und führe uns, Herr. Bewahre uns in deinem Frieden, egal was kommt. Stärke uns, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott.